Das Evangelium zum Sonntag Esto Mihi, dem Sonntag vor der Passionszeit, steht bei Markus im 8. Kapitel.
Ehre sei dir, Herr.
Jesus fing an, die Jünger zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh hinter mich, du Satan. Du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach? Denn wer sein Leben behalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's erhalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, o Christe.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir hören als Predigtwort das 13. Kapitel aus dem 1. Korintherbrief. Der Apostel schreibt: Wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahin gäbe, mich zu rühmen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Die Liebe höret nimmer auf. Wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind. Und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Jetzt sehen wir durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, wir lassen dieses so wunderbare und herzbewegende hohe Lied der Liebe, wie das 13. Kapitel des 1. Korintherbriefs mit Recht genannt wird. Wir lassen dieses Lied weiterklingen und hineinklingen in ein anderes Liebeslied. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Ich gebe mich hin dem freien Triebe, wodurch auch ich geliebet ward. Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Mit dieser Strophe gibt uns ihr mystischer Verfasser, nämlich Gerhard Terstegen, den richtigen Zugang, die Worte des Apostels Paulus zu verstehen. Diese Strophe ist wie eine Tür und wir wollen durch sie hindurchgehen. Denn wie sehr werden die Worte des Apostels aus seinem hohen Lied der Liebe von einer rein romantischen Deutung gefangen genommen, weil selbstverständlich beansprucht von einem Überschwang menschlicher, erotischer Gefühle, so als würden diese Worte geradewegs unsere menschliche Liebe beschreiben. Von Gott oder Jesus ist ja auch in diesem Abschnitt, in diesem Kapitel ausdrücklich nicht die Rede. Diese romantische Deutung der Liebe ist zwar populär und hört sich gut an, doch sie führt in die gottlose Sackgasse einer grausamen Überforderung. Sie führt in die egozentrische Selbstüberschätzung. Ihr Scheitern, ihr Absturz, sie sind daher schon vorprogrammiert, auch wenn man das Ganze noch so sehr rosarot anmalt. Und darum wollen wir uns von Gerhard Terstegen mitnehmen lassen und mit ihm verstehen, worum es geht. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Also weg von jeder Fixierung auf uns selbst, und damit weg auch von einer romantischen Selbstüberschätzung. Dagegen entschieden hinein in die demütige und zugleich realistische Ausrichtung auf Jesus. Es geht zuallererst um seine Liebe. Um die Liebe, die sich in ihm offenbart. Das ist entscheidend. Und in jeder Weise eine große Befreiung, eine Befreiung zur realistischen Sicht von uns selbst und der Menschen, mit denen wir zusammenleben. Denn ginge es zuerst, liebe Geschwister, um unsere Liebe, wenn es bei dem Apostel heißt, die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Ginge es zuerst um unsere Liebe dabei, dann wird doch ehrlicherweise genau diese Liebe zu einer unerträglichen Last, zu einer heillosen Überforderung. Ständig müssen wir doch erkennen, dass wir den Ansprüchen dieser Liebe nicht genügen, dass wir nicht alles ertragen, dass wir nicht alles dulden, dass wir nicht alles glauben, dass wir nicht alles hoffen. Dass wir das nicht schaffen, so sehr wir uns auch anstrengen. Und gerade wenn wir uns sehr anstrengen, spüren wir, dass wir es nicht schaffen. Nein, wir stehen hier nicht im Vordergrund. Das mag vielleicht im ersten Moment enttäuschend sein. Wir nehmen uns ja gerne selbst so wichtig. Nein, wir stehen nicht im Vordergrund. Wie gut, wie befreiend. Es geht nicht zuerst um unsere Liebe. Ich muss sie enttäuschen. Nein, es geht nicht zuerst um unsere Liebe, die doch so schnell verbraucht ist. Es geht um Jesus und um seine Liebe. An dieser Unterscheidung hängt alles. Auch wenn sie dem Menschen unserer Tage nicht passt, weil er ja gerne selber alles in der Hand haben will. Soweit, liebe Gemeinde, unsere etwas provokante Einstimmung, sozusagen das Vorwort. Mit dem heutigen Sonntag, dem letzten Sonntag vor der Passionszeit, die ja am Mittwoch dieser Woche, hier beginnt sie schon heute Abend, auch gut, also die mit dem Aschermittwoch sozusagen formal beginnt, geschieht im Kirchenjahr die ganz bewusste Ausrichtung auf Karfreitag und Ostern. Der Wochenspruch von heute markiert diese Ausrichtung, diese Blickrichtung ganz treffend. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Aus Lukas 18. Der Weg nach Jerusalem also ist der Weg Jesu, und zwar seiner irdischen Vollendung. Dieser Weg ist die Vollendung seiner Liebe und sie geschieht für uns am Kreuz von Golgatha. So ist das Kreuz Jesu der Inbegriff der Liebe, wir haben es auch schon gesungen, der Inbegriff der Liebe, die uns der Apostel in seinem 13. Kapitel des Korintherbriefs besonders beschreibt. Und damit ist das Kreuz das Erkennungszeichen der rettenden Liebe Gottes. Ohne dieses Kreuz gibt es die rettende und befreiende Liebe nicht. Das ist ganz wichtig, dass wir das gerade heute betonen, weil wir gerade auch in der Kirche und in der Theologie eine Bewegung feststellen können, die sich von diesem Kreuz Stück für Stück absetzen will. Wir erinnern uns, wie im Evangelium für heute gerade, also wir sehen, diese Absetzbewegung ist nicht neu, wie im Evangelium für heute gerade sein Jünger Petrus Jesus von diesem Weg der Hingabe, von diesem Weg ans Kreuz abbringen will. Eben, er versucht den Einwand hervorzubringen, dass das Kreuz zu umgehen sei. Diesen Weg müsse er doch nicht gehen. Petrus hat es gut gemeint. Doch Jesus wehrt diesem Bemühen, diesem Einwand seines Jüngers mit großer Entschiedenheit. Aber so ist es bis heute. Die Liebe wollen wir, das Kreuz scheuen wir. Das wollen wir uns doch nicht antun. So halten wir also fest, das Kreuz ist das Erkennungszeichen jeder echten Liebe. Ohne dieses Kreuz der Hingabe Jesu, gibt es keine echte, gibt es keine wahre Liebe. Nun schauen wir auf unser Predigtwort, dieses 13. Kapitel des 1. Korintherbriefs. bei dem in der Tat ja auffällt, dass der Apostel bei seinem so intensiven und anschaulichen Beschreiben der Liebe weder Jesus noch Gott ausdrücklich erwähnt. Das hängt mit der Stellung dieses Kapitels im ersten Korintherbrief zusammen. Denn der Apostel, der diese Gemeinde ja gegründet hat, kann sagen, es ist seine Gemeinde in diesem Sinne, der Apostel, der diese Gemeinde gegründet hat, trifft in Korinth auf eine sehr lebendige und im Glauben vitale Gemeinde, in der der Heilige Geist viele Gaben schenkt, die auch in Anspruch genommen und gelebt werden, was ja alles sehr erfreulich ist. Solche Gemeinden wünschen wir uns ja. Leider jedoch, ist es gerade über diese Gaben des Geistes in der korinthischen Gemeinde zu großem Streit gekommen. Denn mit diesen Gaben wird eine besondere Stellung, wird ein besonderer Wert in der Gemeinde begründet. Am höchsten gewertet wird das Sprachengebet oder auch Zungenrede genannt, Glossolalie mit dem Fremdwort. Eine unverständliche Laut- und Silbensprache. Sie gilt als himmlische Sprache. Sie gilt als die Sprache der Engel. Und alle, die sie sprechen, zählen zur geistlichen Elite. Sie sind ja schon halb im Himmel. Aber wer sie nicht spricht, wer diese Gabe des Geistes nicht praktizieren kann, das ist ein geistlicher Habenichts. Das ist im Grunde gar kein vollwertiger Christ, weil ihm ja Entscheidendes fehlt. Diese, die einen aufwertende und die anderen abwertende und darin gemeindespaltende Konkurrenz der Geistesgaben, will Paulus in seiner Gemeinde mit Recht beenden. Allerdings gerade nicht so, dass er das Praktizieren dieser Gaben verbietet. Vielleicht würde das eine heutige Kirchenleitung so machen. Nein, die Devise des Apostels heißt ja gerade, den Geist dämpft nicht. Er zeigt darum seiner Gemeinde einen besseren Weg, auf dem sie aus dieser elenden Konkurrenz ihrer Geistesgaben herauskommen. Und dieser Weg ist die Liebe. Natürlich nicht irgendeine Liebe, sondern die Liebe, die sich in Jesus offenbart und die deshalb am Kreuz erkannt wird. Diese Liebe ist konkurrenzlos die höchste aller Geistesgaben, die wahrhaft einzigartige Gabe des Geistes, durch die die anderen Gaben überhaupt erst zum Segen für den Einzelnen und für die Gemeinde werden. Wenn nun Paulus von der Liebe spricht, geht es um die Anteilnahme an der Liebe Jesu. Geht es um ein Leben getränkt und erfüllt durch diese göttliche Liebe. Der Apostel entfaltet nun diesen besseren Weg, diesen viel besseren Weg, eben sein hohes Lied der Liebe in 4 Strophen. Er startet in der ersten Strophe, indem er förmlich in 3 Wellen gerade die Geistesgaben, ich sage es jetzt etwas salopp, vom Sockel der lieblosen Überheblichkeit holt, die in der korinthischen Gemeinde in ihrem Ranking sozusagen besonders hoch gewertet sind. Er schreibt, ich übertrage es etwas frei, wenn ich die Schau des Himmels hätte und in den Sprachen der Engel reden könnte und ich hätte nicht Anteil an der Liebe unseres Herrn Jesus, ich wäre nur ein scheppernder Eimer. Spüren wir, wie der Apostel hier einsteigt? Fast mit einer gewissen, Aggressivität. Nicht die Sprache der Engel macht's, nein, nicht die Schau des Himmels macht, nein, allein die Teilhabe an der Liebe Jesu, allein das Leben in seiner Liebe. Und so geht es weiter in dieser ersten Strophe. Jetzt kommt die zweite Welle. Jetzt kommt die Prophetie und der Glauben dran. Wenn ich prophetisch reden könnte, sagt Paulus, und wüsste alle Geheimnisse der unsichtbaren Welt, und das ist ja nicht wenig. Ja, wenn ich einen Glauben hätte, mit dem ich Berge versetzen könnte. Und ich würde nicht aus der Liebe unseres Herrn Jesus heraus lieben. Ich wäre nichts. Es wäre nichts wert. Spüren wir, wie der Apostel mit gewinnender, denn er spricht ja als Ich-Botschaft, mit gewinnender und doch zugleich schonungsloser Wahrhaftigkeit seine Gemeinde aus dieser elenden Gabenkonkurrenz herausholen will und sie allein in der Anteilnahme im Leben aus der Liebe des Messias Jesus verortet. In der dritten Welle, in dieser ersten Strophe, spricht der Apostel noch zwei hochgeachtete Geistesgaben bzw. Verhaltensweisen an. Da geht es zum einen um die Bereitschaft, sich von seinem ganzen Besitz zu trennen und ihn an Arme zu verschenken und selbst in der Nachfolge Jesu in heiliger Armut zu leben. Und zum anderen, das kommt in der neuen Übertragung, in der Luther-Übersetzung nicht mehr so ganz klar zum Vorschein, in der alten war das deutlicher. Und zum anderen, und da stockt einem fast der Atem, wenn man das ernst nimmt, spricht der Apostel das Martyrium, und zwar den Scheiterhaufen an. Diese Feuertaufe des Glaubens, dieser unumstößliche Beweis echten Bekennermutes in der furchtlosen Nachfolge Jesu. Der Apostel schreibt, und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe. Und wenn ich mich als Märtyrer verbrennen ließe, wäre dabei aber nicht von der Liebe des Messias Jesus erfüllt, es würde mir nichts nützen. Das, liebe Gemeinde, ist die erste Strophe im Hohen Lied der Liebe. Und wir erkennen, wie der Apostel mit der korinthischen Gemeinde gewinnend ehrlich ringt, richtig ringt, dass sie wegkommt von jedem geistlichen Dünkel, von jedem Hochmut und sich für die Demut der Liebe ihres Herrn Jesus entscheidet. Dass die korinthische Gemeinde und in ihr besonders ihre vermeintlich geistliche Elite mit Gerhard Teerstegens Worten sagt, ich will anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. In der zweiten Strophe schlägt nun der Apostel Paulus einen ganz anderen Ton an. Nach diesem provokanten Einstieg in der ersten Strophe mit ihren drei Verneinungen, dass ohne die Liebe alles nichts wert ist, beschreibt der Apostel nun diese Liebe, an der uns Jesus teilhaben lässt, in ihrer positiven Kraft, in ihren sympathischen Auswirkungen, eben in ihrer lebensverändernden Wirkung. Ich zitiere nach einer modernen Übersetzung. Liebe ist geduldig und freundlich. Liebe hält sich fern von hektischem Eifer und Klamauk, von Dünkel und Frechheit. Liebe kennt keinen Eigennutz und keine Verbitterung. Heimtücke ist ihr genauso zuwider wie die hämische Freude am Unrecht. Wer liebt, freut sich mit dem anderen über alles, was gut ist. Ich will es aber doch auch noch mal bei Luther lesen. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Wenn wir diese Worte hören, liebe Geschwister, mit denen der Apostel jetzt so gewinnend, so werbend die Liebe beschreibt, wird doch in unserem Inneren eine tiefe Sehnsucht angerührt. Die Sehnsucht, ja, so möchte ich auch lieben. Geduldig und freundlich. Immer wieder bereit, trotz schlechter Erfahrungen neu anzufangen. Ausdauernd gütig und in Enttäuschungen nicht nachtragend zu sein. So möchte ich auch lieben, ohne Tricks und doppelten Boden, ohne schlaue Taktik, sondern ehrlich und in der Ehrlichkeit nicht verletzend, sondern auf Versöhnung bedacht. Diese Sehnsucht, so zu lieben, eine Sehnsucht, die wir gerade selber nicht stillen können, weil wir gerade an dieser Liebe scheitern, diese Sehnsucht ist gut. Und diese Sehnsucht will uns zu Jesus führen. Wir sollen sie gerade nicht als unrealistisch wegschieben oder begraben. Diese Sehnsucht will uns zu Jesus und zu seiner Liebe führen. Und Jesus wartet auf uns. Er ruft uns zu. Komm doch her zu mir mit deiner, mit eurer Sehnsucht nach echter Liebe. Denn in meiner Liebe für euch wird eure Sehnsucht nach Liebe gestillt. In meiner Liebe für euch lernt ihr zu lieben. Wie lernen wir nun bei Jesus die Liebe? Indem er uns mit der ganzen Hingabe seines Lebens bedingungslos liebt. Das ist unsere Befreiung. Wir sind durch Jesus zuallererst Gottes geliebte Kinder. Das ist unsere Identität, die er uns schenkt, die erarbeiten wir uns nicht selbst. Wir sind Gottes Kinder, weil Jesus uns zu Gottes Kindern macht. Das ist immer unser Ausgangspunkt. Wir starten immer als Geliebte aus Gottes Liebe heraus. Egal, was auf uns zukommt, sei es ein neuer Tag, sei es eine neue Aufgabe, sei es eine neue Bewährung. Ist das nicht großartig? Wir gehen immer als Geliebte in diese Herausforderungen hinein. Doch dass wir Gottes geliebte Kinder sind, weil er uns seine Liebe schenkt, das gilt nicht nur für den Start, das gilt erst recht für das Ziel. Am Ende des Abends, am Ende des Lebens, am Ende der Welt. Was geht? Es geht immer in die liebevoll offenen Arme unseres Herrn. Und das Siegel dieser unumstößlichen Liebe ist das Kreuz unseres Herrn mit seinen weit geöffneten Armen. An diesem Kreuz erkennen wir die Liebe, die für uns alles erträgt, die für uns alles glaubt, die für uns alles hofft, die für uns alles erduldet, damit wir leben und lieben können. Wie also lernen wir bei Jesus das Lieben? Noch einmal hören wir auf unseren Mystiker, den Gerhard Tersteegen: Ich gebe mich hin dem freien Triebe, mit dem auch ich geliebet ward. In der dritten Strophe seines hohen Liedes der Liebe geht der Apostel nun noch einen Schritt weiter und verbindet nun die Liebe des Kreuzes, der Lebenshingabe Jesu, mit dem österlichen Sieg über den Tod. Die Liebe hört niemals auf. Die Liebe hört niemals auf. So ist Gottes Liebe. Sie nimmt sich ganz des Einzelnen an. Sie geht ganz in unsere irdischen Anliegen hinein. Sie ist jederzeit bei uns und doch ist sie zugleich ewig. Die österliche Jesusliebe ist Sieger über den Tod, über unseren Tod und geht über alles Irdische hinaus. Paulus radikalisiert diesen Gedanken weiter und bezieht ihn kontrastierend auf die eingangs erwähnten Geistesgaben. Prophetisches Reden, Sprachengebet, theologische Erkenntnis. Das alles wird aufhören. Das alles wird aufhören, denn als Teil unserer Erkenntnis ist es vorläufig. Stückwerk, wie der Apostel sagt. Aber wenn Jesus wiederkommt, dann wird das Vorläufige, dann wird das Stückwerk zu Ende sein. Denn Jesus bringt die Vollkommenheit. Er bringt die große Verwandlung in seine Liebe, in seine Herrlichkeit hinein. So wie wir im Vater unser gläubig und hoffnungsfroh beten, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bin noch nicht zu Ende. Das Predigtabend kommt erst noch. Ja, die Liebe bleibt. Lasst uns in ihr verortet und beheimatet sein. Diese Liebe setzt die machtvolle Hoffnung frei. Jesus kommt wieder und wir gehen der kommenden Vollkommenheit mit Freude und Jubel entgegen. In der vierten Strophe schaut der Apostel noch einmal persönlich auf dieses hoffnungsvolle und erlösungsgewisse Reifen in der Liebe der Ewigkeit entgegen. Dabei werden ihm diese wunderbaren Formulierungen geschenkt. Wir sehen jetzt durch einen dunklen Spiegel ein verzerrtes Bild. Dann aber sehen wir Gott von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, nur Fragmente. Dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Ja, wir sind noch unterwegs, liebe Geschwister. Vieles bleibt uns noch verborgen. Wir erkennen es ungenau. Und immer wieder ist es schwer, den richtigen Weg zu sehen. Denn unser Leben ist immer wieder noch angefochten und noch vom Dunkel der Sünde bedroht. Doch wir gehen an seiner Hand, dem Ziel entgegen, dem Licht des kommenden Morgen entgegen. Wir gehen den offenen Armen unseres Herrn entgegen. Wir werden erwartet. Wir werden ihn sehen, ihn, der uns heute schon so liebevoll anschaut. Wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Welch eine unfassbare Freude. Die Kinder Gottes kommen heim. Welch ein Empfang im Vaterhaus. Die Tränen werden getrocknet und die Bruchstücke und Fragmente unseres Lebens und dieser Welt werden verwandelt. Das Vollkommene kommt und wir werden ihn erkennen in der Klarheit seiner Liebe. Wir werden ihn erkennen, weil er uns schon immer erkannt hat. Und das biblische Erkennen, liebe Geschwister, ist kein nicht wesentlich ein intellektueller Vorgang, sondern das biblische Erkennen meint immer unsere ganze Existenz. Sie kommt in der Liebe unseres Herrn nach Hause und zum Ziel. Uns wird deutlich, wie der Apostel in der dritten und in der vierten Strophe seines hohen Liedes der Liebe unter der Überschrift »Die Liebe bleibt« dieses Unterwegssein in der Liebe und damit den Hoffnungscharakter, dass wir noch im Glauben und nicht im Schauen unterwegs sind, besonders betont. Wir sind noch nicht am Ziel. Die Liebe unseres Herrn erfahren wir heute im Unterwegssein, weil sie der Vollkommenheit entgegengeht. In diesem Unterwegssein erleben wir ja erst recht unser Angewiesensein auf seine Liebe, denn sie ist ja nicht unser Besitz. Wir müssen sie uns immer wieder schenken lassen. Von diesem Unterwegssein der Gemeinde Gottes spricht Hans Graf von Lehndorff. Es ist der Autor des Ostpreußischen Tagebuchs. Ich weiß nicht, wer ihn von Ihnen kennt. Von ihm gibt es ein Lied im Gesangbuch, »Komm in unsere stolze Welt«. Und in diesem Lied schreibt Graf von Lehndorff Folgendes: »Komm in unser festes Haus«, der du nackt und ungeborgen. Mach ein leichtes Zelt daraus, das uns deckt, kaum bis zum Morgen. Denn wer sicher wohnt, vergisst, dass er auf dem Weg noch ist. Liebe Gemeinde, diesen Segen des Unterwegsseins mit seinem radikalen Angewiesensein auf Gottes Liebe und auf seinen Beistand, diesen Segen des Unterwegsseins wird die Christenheit in Deutschland in den nächsten Jahren lernen müssen oder sie wird untergehen. Sie wird die starken und reichen kirchensteuerfinanzierten Häuser und Institutionen ihrer Landeskirchen und Bistümer, in denen sie sich seit vielen Jahrzehnten selbstverständlich eingerichtet und dabei oft vergessen hat, dass sie noch unterwegs ist, sie wird das verlassen müssen. Sie wird viele ihrer schönen Kirchen und Häuser aufgeben müssen. Doch entscheidend ist, dass wir erkennen, der Herr selbst ist es, der unsere festen Häuser, vielleicht unserer Kirchen, vielleicht auch unseres Lebens, in leichte Zelte verwandelt, damit wir ganz neu erkennen, wie sehr wir auf ihn, den dreieinigen Gott, angewiesen sind, auf den Glauben, auf die Liebe und auf die Hoffnung, die er allein uns schenken kann und schenken will. Noch eine schöne Geschichte zum Schluss über die tolle Weisheit, dass Kinder oft wunderbare Theologen sind. Vor einigen Wochen waren übers Wochenende unsere beiden Enkeltöchter, 6 und 8 Jahre alt, bei uns zu Gast. Da ein Kindergottesdienstbesuch am Sonntag aus verschiedenen Gründen schwierig war, beschlossen wir, zu Hause Kindergottesdienst zu feiern. Hier war die erste Aufgabe, dass wir gemeinsam einen Altar errichten, wie Abraham. In gemeinsamer Beratung klärten wir nun mit ihnen, was alles auf einen solchen Altar gehört. Und wir einigten uns darauf, dass wir erstmal eine schöne Decke auflegen. Das ist ja schon mal gut. Liegt ja auch eine schöne Decke. Dann kommt auf diese Decke in der Mitte ein Kreuz. Und rechts und links davon, auf der einen Seite Blumen. Wir haben dann keine Blumen gefunden, wir haben da halt eine Pflanze, also was Lebendiges, was Kreatürliches. Und auf der anderen Seite von dem Kreuz kommt eine brennende Kerze. Feuer, Heiliger Geist. Also, soweit waren wir. Und dann verschwand die Jüngere von den beiden plötzlich und kam wieder mit einem großen roten Keramikherzen, das sie im Zimmer meiner Frau gefunden hatte. Und das sie völlig selbstverständlich und kommentarlos ans Kreuz legte, in der klaren Überzeugung, dass beides zusammengehört. Und so ist es, liebe Gemeinde. Das Herz ohne Kreuz ist eine Liebe der menschlichen Selbstüberschätzung, im Persönlichen wie im Gesellschaftlichen. Und der Absturz ist in dieser Liebe programmiert. Und das Kreuz ohne Herz ist eine distanzierte theologische Aussage, die das Leben der Menschen noch nicht verändert. Und so schließen wir die Predigt jetzt in einer zweifachen Weise. Zuerst spricht noch einmal der Apostel, von mir etwas erweitert. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber die Liebe, in der Kreuz und Herz untrennbar zusammengehören, ist die größte unter ihnen. Das war der Apostel mit dem Höhepunkt und Abschluss seines hohen Liedes der Liebe. Und nun kommt noch einmal unser Mystiker, der Gerhard Hiersteen, zu Wort. Unsere einleitende und jetzt abschließende Verstehenshilfe der Liebe. O Jesu, dass dein Name bliebe, im Grunde tief gegründet ein, gedrücket, dass dein, also nochmal, O Jesu, dass dein Name bliebe, im Grunde tief gedrücket ein, möcht deine süße Jesusliebe in Herz und Sinn gepräget sein. Im Wort, im Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts erlesen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.